Also, wir tauchen in das Buch der Klagelieder hinein und im Original, also in hebräischer Sprache, da heißt dieses Buch Ekka, beziehungsweise es ist an dieses Wort Ekka angelehnt, was so viel bedeutet wie Bestürzung, laute Schreie, Trauergesang oder Klageruf. Und diese Bestürzung bzw. diese Wehklage, die kommt jetzt in unseren deutschsprachigen Übersetzungen zum Ausdruck, wenn es heißt Wehe, Wehe oder Ach, so zum Beispiel jeweils zu Beginn der Kapitel 1, 2 und 4. Und das lesen wir jetzt mal. Also Klagelieder, Kapitel 1, Vers 1, so beginnt dieses Buch, Kapitel 1, Vers 1 mit diesem Wort Ach oder Wehe, je nach Übersetzung. Ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Dann das Gleiche in Kapitel 2, Vers 1. Kapitel 2, Vers 1, auch wieder dieses Ach oder Wehe. Wie hat doch der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion in Wolken dunkel gehüllt. Und dann schließlich auch noch in Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1, auch wieder dieses Ach oder Wehe. Wie ist das Gold geschwärzt? Wie ist das köstliche Gold entstellt? Das Buch der Klagelieder, es hat ja nur 5 Kapitel und allein der Schreibstil und der ganze Aufbau dieses Buches wären es wahrlich wert, näher betrachtet zu werden. Aber das würde den Rahmen sprengen, da hätte man wirklich dann 2 und 3 Teile daraus machen müssen. So will ich mich heute einfach auf den Inhalt und ein wenig auf den geschichtlichen Rahmen beschränken, so dass wir uns zunächst einmal fragen, wer denn überhaupt dieses wirklich schier außergewöhnliche Buch der Klagelieder geschrieben hat. Und wenn auch jetzt im Buch selber kein Autor mit Namen genannt wird, so weisen aber doch sehr, 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 sehr viele Indizien darauf hin, dass der Prophet Jeremia, der von Gott inspirierte und beauftragte Verfasser der Klagelieder ist. Kein anderer Prophet hat die Leiden seines Volkes wohl so hautnah und so intensiv mitgefühlt und miterlebt wie eben jener Jeremia. Jeremia, er wurde Augenzeuge dessen, was insbesondere Jerusalem aufgrund seiner anhaltenden Gottlosigkeit widerfuhr. Jeremia, er wurde Zeuge der Belagerung Jerusalems und der damit einhergehenden Hungersnot. Er sah, wie die heilige Stadt durch die Babylonier nicht nur belagert, sondern dann schließlich auch eingenommen, geplündert und zerstört wurde. Ja, und Jeremia musste miterleben, wie die Wohnstätte Gottes, der Tempel, verbrannt und verwüstet wurde. An die 50 Jahre flehte Jeremia das Volk an, Buße zu tun, doch er erntete nur Ablehnung bis hin zu dem Versuch, ihn zu töten. Und die Geschichtsschreibung berichtet dann letztendlich ja auch davon, dass Jeremia dann zu guter Letzt auch getötet wurde. Und nicht umsonst spricht man jetzt bei Jeremia ja auch von dem weinenden Propheten, da er nämlich förmlich das Herz zerriss, mit ansehen zu müssen, wie sein geliebtes Volk unaufhörlich dem Untergang entgegensteuert. Gott hatte durch seine Propheten immer und immer wieder, ja geradewegs unentwegt appelliert, Buße zu tun. Aber anstatt umzukehren, ernteten Gottes Botschafter nichts als Verachtung. Ja, und wer den Botschafter verachtet, ja, der verachtet auch den, der ihn gesandt hat, ja. Das war ja folglich gar keine Rebellion jetzt gegen Jeremia oder gegen einen der übrigen Propheten. Nein, das war ja ein Aufbegehren gegen Gott selbst. Und so heißt es dann auch in dem Prophetenwort von Jeremia in Kapitel 22, Vers 21. Jeremia, Kapitel 22, Vers 21, wo dann Gott zu seinem Volk spricht: Ich habe dich gewarnt, als du noch in Sicherheit lebtest, aber du hast dich geweigert, auf mich zu hören. Von Anfang an war es deine Art, meine Worte zu missachten. Und nun, wo praktisch alles zu spät war und das Gericht über ein unbußfertiges Volk hereinbricht, da bezeichnet Jeremia die Schuld Israels schlimmer als die Sünden Sodoms. So hier in unserem Buch der Klagelieder, Kapitel 4, Vers 6. Kapitel 4, Vers 6. Denn die Schuld der Tochter meines Volkes, sie ist größer geworden als die Sünde Sodoms. Und Sodom gilt ja wohl bis heute, ja, als der Begriff schlechthin für die Sünde, ja. Und Gott muss hier durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk sagen, eure Sünden Jerusalems, eure Sünden Judas, Israels, die sind schlimmer, die sind größer als die von Sodom. Ja, Gottes Gericht war längst überfällig, da Israel den Bund Gottes mit Füßen getreten und gebrochen hatte. Ja, und hatte nicht schon der Prophet Mose im Auftrag Gottes geweissagt, wir finden das im 5. Buch Mose, Kapitel 28, in den Versen 15 und 16. 5. Mose, Kapitel 28, die Verse 15 und 16. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Und wenn man dann dieses Kapitel hier weiterliest aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 28, da werden nämlich dann die Flüche aufgezählt, die über das Volk hereinbrechen soll, wenn es denn seinem Gott untreu wird, dann ist es höchst interessant zu sehen, wie sich dieser Fluch bzw. diese Flüche ja wirklich zu 100% erfüllen sollten. Ja, Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn Gott in seiner Langmut, in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit auch Zeit, auch viel Zeit und Raum zur Buße gewährt, so kommt aber irgendwann der Punkt, wo Gott zu seinem Wort steht. Und zwar sowohl zu seinen Verheißungen, aber auch zu seinem Gericht. Sowohl zu seinem Segen, als aber auch zu seinem Fluch. Gott vergisst nicht, wer ihm dient und Gutes getan hat. Aber Gott vergisst auch nicht, wer ihn missachtet und Unehre bereitet. Und nachdem über 100 Jahre zuvor die 10 Stämme des Nordreiches Israel durch die Assyrer aufgerieben wurden, zogen nun die Babylonier in Jerusalem ein. Und hier in diesem Buch der Klagelieder, da geht es ja jetzt hauptsächlich um die Klage beziehungsweise um einen Trauergesang, der das Begräbnis der einst so stolzen und außergewöhnlichen Stadt Jerusalem beschreibt. Und so heißt es in Kapitel 2, Vers 15. Kapitel 2, Vers 15. Alle, die auf dem Weg vorübergehen, sie schlagen die Hände zusammen über dich. Sie zischen und schütteln den Kopf über die Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei der Schönheit Vollendung, die Wonne der ganzen Erde? Ja, der Fall Jerusalems, das war für die Juden ein unbegreifliches Schockerlebnis. Niemals, niemals hatte man damit gerechnet. Nie und nimmer konnte man es glauben, dass Gott es zulassen würde, dass das Herz einer ganzen Nation, die Wonne der ganzen Erde, in die Hände von gottlosen Heiden fallen würde. Und so heißt es ja auch bei dem Propheten Micha. In Micha, Kapitel 3, Vers 11, wo die Priester so in ihrem Hochmut sprechen, ja, ist nicht der Herr in unserer Mitte, es kann uns kein Unheil begegnen. Welch ein Trugschluss. Hier, Kapitel 5, Vers 16 aus unserem Buch der Klagelieder. Kapitel 5, Vers 16. Gefallen. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Was war denn die Krone des Hauptes Israels? Das war doch die heilige Stadt Jerusalem, ja, mit dem Tempel, mit dem Haus Gottes inmitten dieser Stadt. Gefallen, gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wehe uns, dass wir gesündigt haben. Und nach diesem geschichtlichen Abriss, da kommen wir auf das erste Lied zu sprechen. Die Kapitel sind ja, ich sag mal, wie eben diese Klagelieder. Und das Lied 1, Kapitel 1, ich habe es mal überschrieben mit den Worten, die Klage über Jerusalem. Und das erste Lied, es beginnt mit diesem seufzenden Ach oder Wehe, was eben diesem hebräischen Ekka entspricht und eine regelrechte Bestürzung zum Ausdruck bringt. Lesen wir es noch einmal, und zwar jetzt den ganzen Vers, Kapitel 1, Vers 1. Kapitel 1, Vers 1. Ach, ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden, sie, die groß war unter den Völkern, die Fürstin der Hauptstädte, muss nun Frondienste leisten. Ja, was war Jerusalem doch für eine pulsierende und beeindruckende Stadt? Und darüber hinaus beherbergte diese Stadt das größte Heiligtum, die Wohnstätte Gottes inmitten seines geliebten Volkes. Jerusalem war ja nicht irgendeine Stadt, sondern sie wurde völlig zu Recht Stadt Gottes genannt, da Gott selbst diese Stadt auserkoren hatte und dort sein irdisches Haus, den Tempel, errichten ließ. Der Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dieser Gott wollte in jener Stadt und in diesem Tempel seinem Volk nahe sein. Man spricht hier von der sogenannten Schechina, dieser Herrlichkeit Gottes, die einst in der Wolken- und Feuersäule den Israeliten während der Wüstenwanderung voranging und die sich dann in die Stiftshütte bzw. dann später in den Tempel niederließ. Und wenn Jerusalem auch für die Nationen nicht unbedingt eine herausragende Bedeutung hatte, so wurde diese Stadt aber doch ständig bis in die heutige Zeit hinein hart umkämpft. Kaum eine andere Stadt hat wohl mehr Menschen kommen und gehen gesehen, wie diese geheimnisvolle Stadt im Nahen Osten. Freunde wie Feinde kamen und gingen, kommen und gehen. Und gerade jetzt auch zu diesen religiösen hohen Festtagen, wie beispielsweise an Passa, ja, da pilgerten alljährlich Millionen von Menschen nach Jerusalem. Aber diesem Treiben, was einst in großer Gottesfurcht begann, aber in geistlicher Hurerei endete, diesem Treiben setzte Gott ein jähes Ende. So heißt es hier in Vers 4, Klagelieder Kapitel 1, Vers 4. Kapitel 1, Vers 4. Die Straßen Zions trauern, weil niemand mehr zu den Festen kommt. Alle ihre Tore sind verödet, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist bitter weh. Ja, Jerusalem war ja nicht nur das politische Zentrum Judas, sondern vor allem ihr religiöses Herzstück. Und aus diesem Grund war man ja auch dieser irrigen Auffassung, dass Gott es niemals zulassen würde, dass diese heilige Stadt den Heiden in die Hände fallen würde. Aber Gott lässt es eher zu, dass sein Heiligtum von den Heiden zertreten wird, als dass sein heiliger Name durch die geistliche Hurerei seines Volkes, seiner Priester und seiner Könige verunehrt wird. Bei den Heiden könnte man noch sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber für das ruchlose Verhalten Israels gab es schlicht und ergreifend keine Entschuldigung mehr. Und so entlud sich Gottes Zorn über sein Volk und über seine Stadt. Und der Grund für dieses schreckliche, ja man ist fast geneigt zu sagen, für dieses erbarmungslose Gericht, dieser Grund wird uns gleich mitgeliefert, so in den Versen 8 und 9 hier aus Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 8. Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie zum Abscheu geworden. Vers 9. Ihre Unreinheit klebt an ihren Säumen, sie hat ihr Ende nicht bedacht. Ja, Jerusalem hat das geerntet, was es gesät hat. Es ist doch nicht Gott, der sich von seinem Volk abwendet, sondern es war das Volk, das sich von Gott abgewendet hat. Und ist es denn heutzutage nicht dasselbe? Lasst uns diese Brücke schlagen. So wie einst Jerusalem in seinem grenzenlosen Hochmut völlig verkannt hat, was für Konsequenzen es mit sich bringt, wenn man Gottes Wort missachtet und bewusst in Sünde lebt, so verkennt der Mensch auch heute, dass die Sünde, dass die Gottlosigkeit zur Zerstörung, zum Unheil, zum Unfrieden und letztendlich zum geistlichen als auch körperlichen Tode führen wird. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir dann weiterlesen hier ab Vers 16 oder in Vers 16, dann ersehen wir auch, wie sich Jeremia ja mit seinem Volk und mit seiner Stadt identifiziert. Das Leiden seines Volkes, das ist ihm ja nicht gleichgültig. Und so schreibt er hier in Kapitel 1, Vers 16. Kapitel 1, Vers 16. Darum weine ich und mein Auge, ja mein Auge zerfließt in Tränen, weil der Tröster fern von mir ist, der meine Seele erquicken sollte. Meine Kinder sind verwüstet, denn der Feind war zu stark. Jerusalems Leid ist Jeremias Klage. Und es sind Jeremias Tränen im Angesicht dieses Leides und des göttlichen Gerichts. Ja, mein Auge zerfließt in Tränen, weil der Tröster fern von mir ist. Gottes Ferne. Gottes Ferne birgt Betrübnis. Und wahren Trost schenkt einzig und allein Gott der Allmächtige. So heißt es auch beim Propheten Jesaja. In Jesaja Kapitel 51, Vers 12, da spricht Gott zu seinem Volk. Jesaja Kapitel 51, Vers 12. Ich bin euer Tröster. Aber genau diesen Tröster haben sie ja verstoßen. Und die Menschen, die sich mehr und mehr vom einzig wahren Schöpfer Gott entfernen, ja, die sägen doch an dem Ast, auf dem sie sitzen. Man will die Welt retten und man merkt nicht, dass man selber dem Verderben entgegenläuft und gerettet werden muss. Kommen wir somit zu Kapitel bzw. Lied 2. Die Klage Jeremias und Gottes Zorn. Das zweite Klagelied, es beginnt gleich dem ersten mit diesem seufzenden Ach bzw. Wehe. Hier Kapitel 2, Vers 1. Ach, wie hat doch der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion in Wolken dunkel gehüllt. Er hat die Zierde Israels vom Himmel zur Erde geschleudert und an den Schemel seiner Füße nicht gedacht, am Tag seines Zorns. Das Schicksal, was dem ganzen Volk widerfährt, das hat ja nun nichts mit Zufall zu tun, sondern es entspringt Gottes heiligem Zorn als Folge der andauernden geistlichen Hurerei seines auserwählten Volkes. Und in den ersten Versen hier dieses zweiten Liedes, da werden wir mit diesem Zorn Gottes konfrontiert, den Juda und insbesondere Jerusalem zu spüren bekommen wird. Vers 1 hatten wir gelesen und dann geht es weiter, die Verse 2 und 3, hier aus Kapitel 2. Die Verse 2 und 3. Der Herr hat vertilgt. Obacht! Wer hat vertilgt? Die Babylonier? Der Herr. Der Herr hat vertilgt und nicht verschont. alle Wohnungen Jakobs. In seinem Grimm hat er niedergerissen die Festungen der Tochter Juda, zu Boden geworfen und entweiht hat er ihr Königreich samt ihren Fürsten. In seinem grimmigen Zorn schlug er ab jedes Horn von Israel. Er zog seine rechte Hand zurück vor dem Feind und hat Jakob in Brand gesteckt, wie ein flammendes Feuer, das ringsum alles verzehrt. Und wenn wir dann ab Vers 6 weiterlesen, dann sehen wir, dass sich der Zorn Gottes nicht einfach nur auf Land, Stadt und Leute beschränkt, sondern sich ja sogar über das König, Priester und Heiligtum ergießt und somit eben auf das Haus Gottes, dem Tempel. Ja, aus der einstigen Herrlichkeit des Herrn, dieser Wolkensäule, die sich in den Tempel gesetzt hatte, wurde nun die Wolke des Zorns, die sich wie ein erbarmungsloses Gewitter über Jerusalem ergoss. Die Herrlichkeit Gottes, sie hatte sich längst aus seinem Heiligtum entfernt. So wie es auch bei dem Propheten Hesekiel in dramatischen Worten beschrieben wird, wo es unter anderem lautet in Hesekiel Kapitel 10, Vers 18, und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses. Und im weiteren Verlauf ist dann in Hesekiel Kapitel 10 sogar davon zu lesen, dass die Herrlichkeit Gottes sogar die Stadt verließ. Praktisch, um den Babyloniern Platz zu machen, damit diese hemmungslos und ungezügelt wirken können. Und somit zurück hier ins Buch der Klagelieder. Und da heißt es in Kapitel 2, lesen wir die Verse 6 und 7. Die Verse 6 und 7. Er hat seine Hütte verwüstet wie einen Garten. Den Ort seiner Festversammlungen hat er zerstört. Der Herr hat in Zion die Festtage und Sabbate in Vergessenheit gebracht und Könige und Priester verworfen in seinem grimmigen Zorn. Der Herr hat seinen Altar verabscheut, sein Heiligtum verworfen. Er hat der Hand des Feindes preisgegeben die Mauern ihrer Paläste. Sie haben im Haus des Herrn Lärm erschallen lassen wie an einem Festtag. Alles hatte man verloren. Die Stadt, die Obersten, die Regenten, das Militär, die Könige, die Priester, das Gesetz, den Altar, das Heiligtum, die Würde und das Ansehen, das nackte Leben, die Hoffnung, die Freude, die Feste, nichts. Nichts blieb, wie es war. Aber das Allerschlimmste ist, man hat Gott verloren. War man zuvor über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg gottlos, war man nun gottlos. Und dann weiter hier die Verse 11 und 12. Vers 11, Vers 12. Meine Augen sind ausgeweint, mein Inneres kocht, mein Herz schmilzt in mir wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling verschmachten auf den Straßen der Stadt. Sie fragten ihre Mütter, wo ist Brot und Wein, als sie wie tödlich Verwundete dahinschmachteten auf den Straßen der Stadt, als sie den Geist aufgaben im Schoß ihrer Mütter. Das ist nicht nur eine Klage. Das ist eine Bestürzung. Es ist die Bestürzung Jeremias im Angesicht dessen, dass niemand vor dem Zorn Gottes verschont wird. Kinder nicht, Greise nicht, Säuglinge nicht, stillende Mütter nicht. Und vergessen wir nicht, Jeremia hat das alles mit ansehen müssen, wie im Zuge der Belagerung die Einwohner Jerusalems ausgehungert wurden. Und gemäß den historischen Berichten müssen sich geradezu herzzerreißende Ereignisse in der Stadt abgespielt haben. Und so heißt es auch in Kapitel 4, Vers 10. Kapitel 4, Vers 10. Die Hände barmherziger Frauen haben ihre eigenen Kinder gekocht. Sie dienten ihnen zur Nahrung beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Muss man dem noch etwas hinzufügen? Und stoßen wir hier nicht auch irgendwo zwangsläufig an unsere Grenzen? Ja, sind das nicht genau die Ereignisse, die Menschen an Gott zweifeln lassen? Geschehnisse, in denen Menschen Gott anklagen und fragen, warum? Warum, Gott, lässt du ein solches Elend zu? Wo ist denn Gott? Aber Gott war ja gar nicht mehr da. Er hatte die Schwelle des Hauses und die Stadt doch längst verlassen. Man hatte ihn doch hinausgeworfen. Ja, die Hölle auf Erden brach sich Bahn, da sich Gott längst zurückgezogen hatte. Und unabhängig davon, ja, sind nicht diejenigen, die in solchen Situationen vorwurfsvoll nach Gott schreien, ja, sind das nicht dieselben, die Gott aus seinem Haus, aus seinem Tempel, aus seiner Stadt und aus unseren Herzen hochkant hinausgeworfen haben? Sind es nicht die, die sagen, wir brauchen keinen Gott? Sind es nicht die, die auch ohne Gott die Ernte einfahren wollen? Sind es nicht die, die sagen, wir retten uns selbst? Ja, wir schaffen das. Sind es nicht die, die Gottes Wort mit Verachtung begegnen? Sind es nicht die, denen der Tag der Arbeit, der 1. Mai, wichtiger ist als der Buß- und Bettag? Sind es nicht die, die nicht bereit sind, Buße zu tun und auch nicht bereit, Gottes Wort zu beherzigen? Sind es nicht die, die meinen, auch ohne einen Bezug auf Gott regieren zu können? Sind es nicht die, die sich ihren Begierden hemmungslos dahingeben und sich über alles hinwegsetzen, was Gott heilig ist? Ja, sind es nicht die, die sich für weise halten und zu Narren geworden sind? Ist es nicht vielmehr Gott, der fragen müsste, wo bist du, Mensch? Warum lässt du dieses Elend zu? So wie auch einst nach dem Sündenfall Gott Adam und Eva diese Frage stellte. Ja, wo bist du, Mensch? Es war doch der Mensch, der sich von Gott entfernt hatte und mit der Konsequenz daraus leben musste. Und an diesem Prinzip hat sich bis heute nichts geändert. Und so bin ich auch davon überzeugt, also dafür muss man kein Prophet sein. Ja, je mehr sich unser Volk, je mehr sich unsere wirtschaftlichen, politischen und religiösen Führer von Gott entfernen, desto ratloser, konfuser, hilfloser und orientierungsloser wird unsere ganze Gesellschaft. Und damit weiter hier in unserem Text, Klagelieder Kapitel 2, Vers 14. Kapitel 2, Vers 14. Deine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeug geweissagt. Sie deckten deine Schuld nicht auf, um dadurch deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern sie weissagten dir Aussprüche voll Trug und Verführung. Ja, auch die geistliche Führerschaft des Landes, sie hatte komplett versagt. Sie hatten dem Volk eine falsche Botschaft verkündigt und sie hatten das geweissagt und gelehrt, was den Königen und dem Volk in den Ohren kitzelt, was nicht auf Widerstand stößt, was angenehm ist, was man hören möchte. Anstatt zu warnen, auf die Schuld hinzuweisen und zur Umkehr aufzurufen. Und mit Verlaub, ist es denn heute nicht das Gleiche? Wird nicht auch in unseren Kirchen und in unseren Versammlungen vielerorts ein falsches Evangelium verkündigt? Ja, statt die Menschheit regelrecht wach zu rütteln und auf die große Schuld hinzuweisen, werden Dinge nicht nur toleriert, sondern sogar gesegnet. Dinge, die einem die Haare zu Berge steigen lassen und die Gott selbst in seinem Wort als Greuel bezeichnet. Heutzutage scheint es ja verwerflicher zu sein, Plastiktüten zu verwenden, als dass Mann mit Mann und Frau mit Frau Schande treiben. Wer hat noch den Mut, in aller Öffentlichkeit zu sagen, Abtreibung ist Mord? Homosexualität ist Gott ein Greuel. Und stattdessen bekommen wir es allerortens zu hören, wie schändlich, wie schändlich, wie schändlich es doch ist, mit Öl zu heizen, Diesel zu fahren und sich nicht impfen zu lassen. Jeremia, er verglich diese falschen Propheten mit betrügerischen Ärzten. Und der Herr Jesus, er nannte solche Otterngezücht und Wölfe im Schafspelz. Ja, und dieses Lied, dieses zweite Kapitel, es endet mit diesen niederschmetternden Worten, die auch Jeremia das Herz regelrecht zerbersten lassen. Hier Kapitel 2, die Verse 20 und 21. Die Verse 20 und 21 aus Kapitel 2. Herr, Herr, schau her und sieh, an wem hast du so gehandelt? Sollten denn Frauen ihre eigene Leibesfrucht essen? Die Kinder ihrer liebevollen Pflege? Sollten wirklich Priester und Propheten erschlagen werden im Heiligtum des Herrn? Auf den Straßen liegen am Boden hingestreckt Knaben und Greise. Meine Jungfrauen und meine jungen Männer, sie sind durchs Schwert gefallen. Du hast sie erwürgt am Tag deines Zorns. Du hast sie schonungslos niedergemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht und was Sie empfinden, wenn man solches liest. Zumal es hier nicht um eine Horrorgeschichte geht, nein, sondern um das wahrhaftige Ergehen eines Volkes, welches dem Gott seiner Väter den Rücken zugekehrt hatte. Ungefähr anderthalb Jahre lang war Jerusalem belagert und die Hungersnot nahm derartige Ausmaße an, dass die Mütter ihre eigenen Kinder aßen. Was nur? Was nur war aus Jerusalem geworden? Was nur war aus deren Einwohner geworden? Ja, man nannte Jerusalem der Schönheit Vollendung. Und nun? Und nun lag alles in Trümmern. Aber nicht nur die Stadt lag in Trümmern, sondern nicht nur das Heiligtum lag in Trümmern, sondern die Menschen, ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, sie waren zertreten, sie waren zermürbt, sie waren erschlagen, ja, sie waren regelrecht abgeschlachtet. Und wie es denen ergangen ist, die all das überlebt haben, nun, ich denke, davon können wir uns nicht ansatzweise ein Bild machen. Ja, schrecklich ist es. Schrecklich ist es, als Unerlöster in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. Und am liebsten würde man hier doch auch aufhören zu lesen. Aufhören zu lesen, das Buch der Klagelieder beiseite schieben und nur noch zu Gott schreien. O Gott, hab Erbarmen. O Gott, mach dem allem doch endlich ein Ende. O Gott, wo ist denn deine Gnade? Wo deine Liebe? Wo deine Barmherzigkeit? O Gott, gibt es denn keinen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Lage? O Gott. Und somit kommen wir zum dritten Lied. Das heißt zu Kapitel 3. Die Klage Jeremias, sein Leiden und sein Trost. In den ersten Versen hier aus Kapitel 3, da erfahren wir, ja, wie sehr Jeremia leidet und klagt. Und zum einen leidet er über die Gottlosigkeit im Volk. Ja, er leidet über das Elend und die Zerschlagung durch die Babylonier. So heißt es auch in seinem Prophetenwort hier in Jeremia, Kapitel 8, Vers 21. Jeremia, Kapitel 8, Vers 21. Wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes bin ich ganz zerbrochen. Ich trage Leid und Entsetzen hat mich ergriffen. Über Jahrzehnte hinweg hatte sich Jeremia den Mund geradezu fusselig geredet. Immer und immer und immer wieder hat er darauf hingewiesen, dass Gott sich nicht spotten lässt und das vollenden wird, was er bereits durch Mose entboten hatte. Denken wir an 5. Mose, Kapitel 28, wo es unter anderem heißt, dass wenn das Volk abtrünnig wird und der Stimme des Herrn nicht gehorcht, verflucht sein wird in der Stadt und auf dem Feld. Des Weiteren heißt es dort, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes. Ja, und haben wir nicht gelesen, wie die Mütter ihre eigene Leibesfrucht aßen? Die Parallelen, sie sind frappierend, wenn wir 5. Mose 28 mit dem vergleichen, was Jeremia in seinen Klageliedern schreibt. Ja, das Volk, es hatte keine Entschuldigung. Denn man hätte es wissen müssen, was es beinhaltet, den Gott der Väter ins Angesicht zu spucken. Und wenn man sich auch nicht mehr an das Wort von Mose erinnert hat oder auch gar nicht erinnern wollte, so waren es aber die Propheten, wie eben Jeremia, die das Volk unentwegt daran erinnerten und zur Umkehr aufforderten. Aber es gab keine Umkehr, keine Sündenerkenntnis. Keine Bereitschaft zur Umkehr. Und wie niederschmetternd muss das auch für Jeremia gewesen sein. Ja, schmerzt es denn nicht, wenn womöglich auch wir schon über Jahre inständig für unsere Kinder beten, aber diese nur lachen und ihr eigenes gottlose Leben führen? Ein Leben ohne jede Sündenerkenntnis. Und ein Leben ohne jede Gottesfurcht. In Vers 8 aus Kapitel 3 spricht Jeremia dann davon, dass seine Gebete augenscheinlich nicht erhört werden. Hier, Kapitel 3, Vers 8. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Ja, das erinnert doch sehr stark an Hiob, der auch klagte und schon bezweifelte, ob Gott seinen Schreien überhaupt noch hören, geschweige denn er hören würde. Und in Vers 18 kommt dann daraufhin auch Jeremias Hoffnungslosigkeit zur Sprache, indem er klagt, dann hier in Vers 18, Kapitel 3, Vers 18, und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Sollte das Ende Israels sein? Das Nordreich existierte praktisch nicht mehr. Längst war man durch die Assyrer unter die Nationen verstreut. Dem Südreich stand nun das gleiche Schicksal bevor. Nun sollten es die Babylonier sein, die das Volk aufreiben, verschleppen und in Vergessenheit geraten lassen. Jerusalem war zerstört und der Tempel nur noch ein Schutthaufen. Die Endlösung der Juden. Bereits Jahrhunderte vor den Nazis beschlossene Sache und von großem Erfolg gekrönt. Tiefste Finsternis lag über das ganze Land und kein Licht ward zu sehen. Weit und breit nichts weiter als die Hölle auf Erden. Aber ab Vers 19, Kapitel 3, Vers 19. Ab Vers 19 blickt Jeremia jetzt nicht mehr nur auf die Umstände, sondern er hält jetzt Ausschau. Er hält Ausschau nach einem Hoffnungsschimmer, Ausschau nach einem Licht. Ja, er blickt nach vorn und er schaut hoffnungsvoll auf die Gnade Gottes. Lesen wir die Verse 21 bis 24, hier aus Kapitel 3. Die Verse 21 bis 24. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Noch wenige Verse zuvor schreibt er über seine Hoffnungslosigkeit. Meine Hoffnung, sie ist dahin. Und jetzt schreibt er, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu, deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Jeremia, er sucht den Tröster aus der höchsten Not. Er sucht das Licht inmitten der Finsternis und er weiß, dass es kein noch so finsteres Tal gibt, aus dem Gott nicht dennoch herausführen könnte. Wie heißt es in einem Lied? Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, nie tiefer als in Gottes Hand. Und so heißt es dann hier weiter, die Verse 31 bis 33. Die Verse 31 bis 33, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Ja, Gott hat doch gar kein Gefallen am Tod des Sünders. Er bestraft doch nicht, weil es ihm Freude bereitet, sondern um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Den Worten hatte man über Jahrzehnte hinweg keinen Glauben geschenkt, so dass nun Taten folgen mussten. Und Jeremia, ja, er wusste, mein Volk, es ist ja selber schuld. Sie sind ja selber schuld. Kapitel 3, Vers 39. Kapitel 3, Vers 39. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine eigene Sünde zu beklagen. Und dann schließlich Vers 42 noch hier aus Kapitel 3. Vers 42. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Das hast du nicht vergeben. Gott bestraft Juda für sein anhaltendes Verharren in der Sünde, aber er verwirft sein Volk nicht. Nach wie vor kommt Gott mit seinem Volk und hier insbesondere mit dem Überrest seines Volkes zum Ziel, denn Gott ist treu. Und genau auf diese Tatsache stützt sich Jeremia. Ja, in all seinem Leid, er hat auch sehr viel persönliches Leid erfahren, ja. Und in all seinem Leid, bei allen Tränen und in aller Trauer, so blickt er doch auf das, was Gott verheißen hat. Ja, Gott hat den Fluch angekündigt, denken wir an 5. Mose 28, aber genauso auch seine Gnade und die Wiederherstellung seines Bundesvolkes verheißen. Aber bis dahin, oha, bis dahin ist es noch ein schmerzvoller und grauenhafter Weg, über den Jeremia nur bitterlich weinen kann. Die Verse 49 bis 51, hier aus Kapitel 3, die Verse 49 bis 51. Mein Auge tränt unaufhörlich und kommt nicht zur Ruhe, bis der Herr vom Himmel herabschauen und da reinsehen wird. Was ich sehen muss, tut meiner Seele weh, wegen aller Töchter meiner Stadt. Und müssen wir hier nicht zwangsläufig auch daran denken, dass Jahrhunderte später der Herr Jesus ebenso weinte und klagte im Angesicht der Sünden Jerusalems und seiner Führer. Matthäus Kapitel 23, Vers 37. Man hat das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich. Das, was zur Zeit Jeremias geschah und Jerusalem widerfuhr, sollte sich Jahrhunderte später wiederholen, als der Erlöser, der Messias, auf Erden war. Und im Anblick seiner Stadt sprach der Herr Jesus, Matthäus Kapitel 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wir denken auch an Jeremia. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 19 erfahren wir noch, wie der Herr Jesus bitterlich über seine Stadt Jerusalem weint. Ja, und verzeihen Sie mir, wenn ich es einfach jetzt mal so salopp sage, dass auch heutzutage im Himmel Tränen fließen über das, was an Gottlosigkeit hier auf Erden geschieht. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, ja, wenn es noch einen Feiertag gibt, den der Mensch von Herzen begehen sollte, dann den Buß- und Bettag. Aber stattdessen feiert man lieber den Christopher Street Day, an dem sich sogar geistliche Würdenträger beteiligen. Und da kann man doch nur noch heulen. Und damit weiter hier zu Kapitel 4, dem vierten Lied aus dem Buch der Klagelieder. Die Klage Jeremias über das Volk. Und dieses vierte Lied, es knüpft an die ersten beiden an und es beginnt auch wieder mit diesen bestürzenden Seufzer, ach, beziehungsweise wehe. Und zunächst kommt in diesem Lied zum Ausdruck, dass es ja Judas Sünden sind, die Gott zu diesem erbarmungslosen Gericht veranlasst hat. Ja, das Gericht Gottes, es ist die Antwort. Die Antwort auf die Sünden Israels. Vers 6 hatten wir ja schon gelesen, Kapitel 4, Vers 6. Denn die Schuld der Tochter meines Volkes, sie ist größer geworden als die Sünde Sodoms. Vers 13. Doch es geschah wegen der Sünden ihrer Propheten, wegen der Schuld ihrer Priester, die in ihrer Mitte vergossen haben das Blut der Gerechten. Und in diesem Kapitel beschreibt Jeremia eben diese schreckliche, schreckliche Zeit der Belagerung mit der damit verbundenen Hungersnot und der anschließenden Zerstörung der unheiligen Stadt. Jeremia, er berichtet von verdurstenden Säuglingen, da deren Mütter nicht säugen wollten oder vielleicht auch gar nicht mehr konnten. Kapitel 4, Vers 3, selbst Schakale reichen die Brust, sie säugen ihre Jungen, aber die Tochter meines Volkes ist grausam geworden, wie die Strauße in der Wüste. Und dann Vers 10, wir hatten es schon gelesen, Vers 10 hier aus Kapitel 4. Die Hände barmherziger Frauen haben ihre eigenen Kinder gekocht. Sie dienten ihnen zur Nahrung beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Statt die Säuglinge zu ernähren, wie es selbst die Schakale tun, ernährten die Säuglinge ihre Eltern, denen sie zur Speise geworden waren. Und hier handelt es sich nicht um eine Bildersprache, um eine Metapher, ein Gleichnis oder was auch immer, nein. Das war knüppelharte, bittere Realität. Und auch dieser Umstand wurde ja bereits im 5. Buch Mose Kapitel 28 angekündigt. So heißt es in Vers 53. 5. Mose 28, Vers 53. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen. Das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr dein Gott gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Ja, die Hungersnot, sie war derart heftig, dass Jeremia hier in den Klageliedern schreibt, Klagelieder 4, dann in Vers 9, die das Schwert erschlug, sie waren glücklicher als die, der Hunger tötete, welche vom Hunger durchbohrt dahin schmachteten, aus Mangel an Früchten des Feldes. Glücklich konnte und sollte sich der schätzen, dem der Tod durch das Schwert ereilte, denn dieser Tod geschah wenigstens noch auf eine schnelle Weise. Aber zu verhungern und zuvor womöglich noch seine eigenen Kinder gegessen zu haben, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, die Schuld Israels, die Schuld Jerusalems, sie war größer als die von Sodom. Warum? Da Israel die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, gesehen hatte, weil Gott im Tempel inmitten seines Volkes wohnte, weil sich Gott durch seine Propheten mitgeteilt und weil das Volk durch den Priester, dem Opfer und Gottesdienst Zugang zu Gott hatte. Israel hatte wahrlich viele Privilegien, aber diese sind auch mit einer enormen Verantwortung verbunden, die letztendlich dazu führte, dass Jerusalem nicht einfach nur geschlagen wurde, sondern die Stadt und deren Bewohner dahin schmachteten und qualvoll verreckten. Ja, ich sage es bewusst so in dieser Deutlichkeit. Das, was sich hier abgespielt hat, das war nicht nur ein Gericht, das war ein Prozess, das war eine Lektion. Wie groß muss der Zorn Gottes gewesen sein, dass er sein Volk nicht nur einfach dem Tod übergibt oder der Verbannung und Gefangenschaft, sondern sie dahin gibt wie schutzlose Schafe, an denen sich die Wölfe vergehen. Kapitel 4, Vers 11. Vers 11. Der Herr ließ seine Zornglut ausbrennen. Er schüttete seinen grimmigen Zorn aus und er zündete in Zion ein Feuer an, das seine Grundfesten verzehrt hat. Wer hätte das für möglich gehalten? Dass Gott selbst, sein Volk, seine Stadt und seinen Tempel den Feinden zum Fraß vorwirft. Vers 12. Die Könige der Erde, sie hätten es nicht geglaubt, noch irgendein Bewohner des Erdkreises, dass der Feind, der sie belagerte, je einziehen würde durch die Tore Jerusalems. Doch dieses Gericht, es war Gottes gerechtes und heiliges Handeln an einem durch und durch verdorbenen Volk. Unentwegt hatte Gott zuvor sein Volk gewarnt, über Jahrzehnte hinweg. Und nun war der Punkt gekommen, wo es kein Erbarmen mehr geben konnte. Vers 16. Das Angesicht des Herrn hat sie zerstreut. Er will sie nicht mehr anblicken. Er will sie nicht mehr anblicken. Man nahm auf Priester keine Rücksicht mehr und hatte kein Erbarmen mit den Alten. Und damit zum fünften und letzten Lied, welches das Gebet Jeremias für sein Volk beinhaltet. Und so erbittet Jeremia von Gott praktisch zwei Dinge. In all diesen Schrecknissen, in all diesen Verwirrungen, in all dieser Hoffnungslosigkeit, wo Jeremia aber doch so einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont erkennen darf. Und so erbittet Jeremia praktisch zwei Dinge. Ja, zum einen bittet er, dass Gott sich doch nicht gänzlich abwendet und stattdessen an das große Elend seines Volkes gedenkt. Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 5, Vers 1. Gedenke, Herr, an das, was uns widerfahren ist. Schau her und sieh unsere Schmach. Jeremia weiß, wenn Gott nicht unserer gedenkt, oh, dann kann man nur sagen, wehe uns und wehe dem Volk, welches ohne Gott lebt. Jeremia, er appelliert ja, er bedrängt Gott geradewegs mit dieser herzzerreißenden Frage hier aus Vers 20. Vers 20, warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen alle Tage? Noch kurz vor der Zerstörung Jerusalems hatte Jeremia in seinem Prophetenwort geschrieben, mal mit meinen eigenen Worten wiedergegeben. Jeremia, Kapitel 31, Vers 37, unmittelbar vor dem Fall Jerusalems. Und da heißt es dort in Jeremia, Kapitel 31, Vers 37, niemals werde ich die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, niemals völlig ausgeschlossen. Ja, sollte das etwa keine Gültigkeit mehr haben? Sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Und so verlässt sich Jeremia auf seinen Gott. Er vertraut auf Gott. Ja, er weiß um seinen Gott. Jeremia, er ist davon überzeugt, dass Gott zu seinem Wort steht. Und er richtet deshalb eine zweite Bitte an den einzig wahren und heiligen Schöpfergott. Ja, er bittet um Wiederherstellung. Er bittet um ein Happy End, um ein glückliches Ende. So in Vers 21, bringe uns zu dir zurück, o Herr. So werden wir umkehren, Lass unsere Tage wieder werden wie früher. Und diese Bitte ist praktisch das Herzstück der Klage Jeremias. Ja, lass unsere Tage wieder werden wie früher. Mit anderen Worten, o Gott, versöhne dich mit uns. Jeremia hatte noch das Wort Gottes in seinen Ohren, der inmitten der Gerichtsbotschaft verhieß, aber auch in jenen Tagen, spricht der Herr, werde ich nicht ein Ende mit euch machen. Jeremia, Kapitel 5, Vers 18. Jeremia wusste, Gott kommt mit einem Überrest seines Volkes zum Ziel. Aber das Elend vergessen zu machen, die begangene Schuld aus dem Gedächtnis zu streichen, den Schuldschein zerreißen, den Lohn der Sünde ein für allemal zu entrichten, vom Tod zum Leben zu gelangen und vor Gott gerechtfertigt zu erscheinen. Ja, aber wie soll das denn geschehen? Jeremia, er sehnte sich womöglich zurück in die gute alte Zeit. Aber ein Zurück konnte es nicht geben. Das Geschehene konnte nicht rückgängig gemacht werden. Vielmehr bedarf es eines Neuanfangs. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und dieser Neuanfang ist nur möglich mit einer erneuerten Beziehung. Nur möglich durch Vergebung. Nur möglich durch eine Umkehr. Nur möglich durch Gnade, nur möglich durch Gott selbst. So wie es ja auch hier geschrieben steht, hier in Vers 21, wo Jeremia bittet, bringe du uns zurück zu dir, damit wir umkehren. Die Initiative muss von Gott ausgehen. Nur möglich durch einen neuen Bund. Und so verwundert es auch nicht, dass gerade ja auch im Buch des Propheten Jeremia, dem Schreiber der Klagelieder, dann auf diesen neuen Bund, diesen Bund der Gnade, der in Jesus Christus begründet liegt, hingewiesen wird, nämlich so in Jeremia Kapitel 31. Das wäre eigentlich die logische Fortsetzung dieses Gottesdienstes heute, wenn wir jetzt über Jeremia Kapitel 31 den neuen Bund sprechen würden. Ja, letztendlich ist es der Herr Jesus, der verheißene Erlöser, der das Volk mit Gott versöhnt und in dem die Gnade Gottes Mensch geworden ist. Jeremia beendet die Klagelieder schließlich mit einem kleinen Hauch von Zweifel, in welchen er fragt, so hier in Vers 22, oder hast du uns gänzlich verworfen? Bist du allzu sehr über uns erzürnt? Jeremia wusste, die Schuld ist derart groß, dass es gerecht und selbstverständlich wäre, wenn Gott sein Volk endgültig verstoßen würde. Und dennoch glaubte Jeremia, dass genau das eben nicht geschehen würde. Denken wir an Kapitel 3, lesen wir es ruhig noch einmal, die Verse 31 und 32 aus Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 31, Vers 32. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Welch ein Erbarmen! Welch eine Versöhnung! Welch eine Gnade! Welch eine Treue! Gott hat stets sein Wort gehalten. Gott hat immer zu seinen Verheißungen gestanden. Und er wird es tun, bis an das Ende des Zeitalters. Und das gilt Israel, dem Volk Gottes, aber das gilt auch dir. Es gilt seiner Gemeinde, es gilt ihnen, es gilt mir und es gilt einem jeden, der auf Gott vertraut. Denn die Gnade des Herrn ist jeden Tag neu und seine Treue ist groß. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir einfach Dank sagen, dass wir heute als deine Kinder hier auch in diesem Gottesdienst sein durften, Herr. Und ich will dir Dank sagen, dass du uns mit hineingenommen hast, auch in dieses Wort, ja, in dieses harte, aber auch wahrhaftige Wort aus den Klageliedern. Und es ist mein Anliegen und ich hoffe inständig, dass uns allen hierfür jetzt auch die Augen geöffnet wurden, um zu sehen, zum einen deine Heiligkeit, die Sünde noch nicht einmal anschauen kann, diese absolute Reinheit, der wir nicht ansatzweise entsprechen können, Herr, und was es bedeutet, als Sünder vor diesem heiligen Gott zu stehen. Aber darüber hinaus dürfen wir auch erkennen, Herr, diese Gnade. Diese Gnade, für die uns eigentlich jedes Wort fehlt, um das zu beschreiben, was du für uns vollbracht hast in deinem Sohn Jesus Christus. Dass wir in dir, Herr Jesus, gerecht gesprochene Kinder Gottes sind, gerechtfertigt aus Gnaden, dass wir eins vor diesem heiligen himmlischen Vater stehen dürfen, Herr, um die Ewigkeit dort zu verbringen. Dafür fehlen uns die Worte. Und wir wollen dir einfach nur Dank sagen. Dank sagen für die Vergebung, für die Versöhnung und für die Gnade, die uns zuteil wurde. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.